Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das ist der Wochenvers für diese Woche und damit möchte ich euch ganz herzlich begrüßen zu diesem Gottesdienst. Als ich vor ein paar Tagen den Gottesdienst vorbereitet habe, dachte ich, ach ja, toller Vers. Meine Laune ist aber seitdem schlechter geworden. Ich weiß nicht genau warum. Vielleicht liegt es auch ein bisschen am Wetter. Wir haben ja mehr so Herbstwetter draußen. Weil ich finde, das ist ja erstmal so ein Vers, der von guter Laune ausgeht, oder jedenfalls geht es mir da so. Wir werden aufgefordert, Gott zu loben und wir sollen nicht vergessen, was er Gutes getan hat. Wenn es einem nicht so gut geht, dann ist es mit dem Loben meistens ja nicht so einfach. Und daran zu denken, was Gott einem Gutes getan hat, das fällt einem dann auch eher schwerer, wenn man dann eher auf die negativen Dinge guckt. Aber, und das hoffe ich, wird uns ja gelingen in diesem Gottesdienst und auch in der Woche, diesen Vers auch umzusetzen, Gott zu loben und ja, nicht vergessen, was er für uns Gutes getan hat. Und um da noch besser reinzukommen, möchte ich gerne den ganzen Psalm vorlesen. Ich finde ihn besonders schön, weil er auch überschrieben wurde mit das Hohelied der Barmherzigkeit Gottes. Das ist ja ein ganz bekannter Psalm. Ja, hört einfach zu und versucht euch einfach so drauf einzulassen. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun. Barmherzigkeit, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Und wie sich ein Vater über seine Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde, und wenn der Wind darüber geht, so ist er nimmer da. Und ihre Städte kennt sie nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind, bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet, und sein Reich herrscht über alles. Lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausrichtet, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobet den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobe den Herrn, alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Ich bete mit uns. Herr Jesus Christus, wir werden aufgefordert, dich zu loben. Und das wollen wir auch tun in diesem Gottesdienst und auch darüber hinaus. Wir wollen dir danken für das, was du bist. Wir wollen dir dafür danken, dass du ein guter und barmherziger Gott bist. Und wir wollen das nicht vergessen. Wir wollen uns daran erinnern, was du Gutes für uns getan hast. Und ich möchte dich darum bitten, da wo uns das schwerfällt, dass wir von dir daran erinnert werden, unseren Blick auf dich zu richten und auf das Gute, was es in unserem Leben gibt. Herr, wir wollen dich bitten um deinen Segen für diesen Gottesdienst, dass du zu uns reden kannst, dass wir offen sind für dich und das, was du uns sagen möchtest. Danke, dass du da bist und danke für deine Gnade und Barmherzigkeit, die du ja, uns schenkst. Amen. Ja, wir haben das auch eben schon gesungen am Anfang, ein altes Lied. Jetzt wollen wir das Ganze nochmal ein bisschen mit einem moderneren Lied singen. Lobe den Herrn, meine Seele. Das ist ja der Himmel auf Erden. Das ist ja so ein Satz, den man sagt, wenn man irgendwas ganz toll findet, wenn man was Gutes erlebt und denkt so, ah, das ist mal richtig klasse, das ist ergreifend, das ist einfach nur schön. Eben wenn man das Gefühl hat, dass etwas vollkommen ist. Ich weiß nicht, was euch da einfällt. Ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht, was vielleicht für den einen oder anderen der Himmel auf Erden ist. Und ich möchte mal bitten, das erste Bild zu zeigen. Ist das nicht der Himmel auf Erden? Falsche Farbe, falsches Modell. Für manche Leute ist das vielleicht der Himmel auf Erden, ein Porsche, ein richtig gutes, schnelles Auto, super Optik, super Technik, was kann es da Besseres geben? Es gibt ja auch Leute, die interessieren sich weniger für Autos, vielleicht ist für die das nächste dann toll. Lecker essen. Ja, so einen ordentlichen Burger und vielleicht auch noch einen zweiten davon. Lecker Pommes, Eis zum Nachtisch. Manche essen vielleicht lieber was anderes, für die wäre dann so ein Fünf-Gänge-Menü mit einem netten Tröpfchen das Richtige. Aber ist das nicht Himmel auf Erden, wenn man so richtig was Gutes zu essen kriegt? Okay, noch ein drittes Beispiel. Ist das nicht der Himmel auf Erden? Ja, genau. Ein wunderschöner Sonnenuntergang, da könnte man sich jetzt stundenlang vorsetzen, wenn es echt wäre. Man kann sich auch vor das Bild setzen, aber so ein echt ist natürlich noch schöner. Ein Blick in die Natur und man kann entdecken, wie schön es auf der Erde ist und dann ist das sogar der Himmel auf Erden. Drei Beispiele, man könnte vielleicht noch viele andere anführen, aber ist das wirklich der Himmel auf Erden? Vielleicht so ein bisschen, aber vielleicht auch nicht wirklich. In der Bibel gibt es auch immer wieder so Hinweise darauf, wenn der Himmel auf Erden passiert und die Bibel spricht dann davon, dass es das Reich Gottes ist. Und da, wo das Reich Gottes lebt, da herrscht Gott. Ja, da kommt Gott zum Zuge, da passiert das, was Gott eigentlich für uns Menschen will. Also wenn ich so überlege, was für mich der Himmel auf Erden ist, dann sind das eigentlich so Begebenheiten, wo Menschen freundlich zu mir sind, wo sie barmherzig mit mir umgehen, wo sie mal sagen, naja, ist jetzt nicht so schlimm, was du da gemacht hast, ist schon in Ordnung. Ja, wo die einfach auch mal 5 Grad sein lassen und Dinge nicht so krumm nehmen. Das ist für mich manchmal so ein Moment, wo ich denke, ja, das ist irgendwie vollkommen. Das ist vielleicht auch Reich Gottes, wenn andere Menschen gnädig sind mit mir oder wenn ich mit anderen gnädig bin. Da, wo sich Himmel und Erde berühren, das ist für mich der Moment, wo der Reich Gottes passiert. Und ich glaube, das sind oft so ganz kleine Dinge, die gar nicht so spektakulär sind, ja, wo man sagen kann, da hat Gott mit seinem Willen geherrscht. Es gibt ein Lied, das hat die Textzeile, wir sind noch nicht im Festsaal angelangt, doch wir hören die Musik. Ja, da wird das Reich Gottes mit einem Festsaal verglichen. Und das finde ich eigentlich ein ganz gutes Bild, dass man noch nicht so richtig da ist, aber irgendwie ja dann doch. Also in der Bibel gibt es viele Hinweise darauf, dass Reich Gottes nicht irgendwann kommt, sondern jetzt hier schon da ist. Und ich glaube, das kommt ganz entscheidend auf uns drauf an, ob Reich Gottes passiert oder nicht. Ja, ob wir Gottes Willen zum Zuge kommen lassen oder nicht. Mehr dazu gibt es dann in der Predigt. Wir haben da 2 relativ kurze Bibeltexte für ausgewählt. Die Kinder gehen jetzt normalerweise immer in die Kinderstunde. Es sind aber noch Ferien, deswegen ist nichts geplant. Ich weiß nicht, ob jemand spontan von Eltern oder von sonstigen Leuten hier mit den Kindern rausgehen wollen. Ansonsten ist jetzt die Möglichkeit, einfach zum Spielen rauszugehen für die Kinder. Also vielleicht nicht ganz nach draußen, weil das Wetter ist nicht so schön. Genau. Okay, dann singen wir gemeinsam noch ein Lied und zwar Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Thank you.
Heute könnt ihr etwas lernen über das Wort Reziprok. Das kennen ja nicht so viele. Manche kennen es noch aus dem schönen Satz, die voluminöse Expansion der Substraten-Knollengewächse ist Reziprok der intellektuellen Kapazität des Agrarökonomen. Das ist jedenfalls meine Eselsbrücke, wie ich es mir merken kann. Der dümmste Bauer erntet die größten Kartoffeln. Anders gesagt, wir haben einen außerordentlich kurzen Bibeltext und eine mittellange Predigt. Die ist gekürzt von 13 DIN A4 Seiten vollgeschrieben auf 6. Die habe ich auch alle dabei. Und mal sehen, ob ihr heute Erbarmen erlangt oder ob es eine schlimme Geschichte wird. Aber das ist manchmal so mit Texten, wenn die so fürchterlich kurz sind, aber so unglaublich in die Tiefe gehen. Den Text, den wir heute haben, der stammt aus dem Vaterunser. Und das Vaterunser hat es einfach in sich. Da haben sich Theologen über die Jahrhunderte die Zähne theologisch dran gerieben und ausgebissen, weil das, was wir dort in wenigen Worten finden, in diesem Gebet, das Jesus seinen Jüngern lehrt, das geht einfach in die Tiefe. Und die drei Worte, die heute in der Predigt in der Mitte stehen sollen, sind ganz kurz und knapp aus Matthäus Kapitel 6, ein Teil des Vers 10, nämlich der Teil A, dein Reich komme. Drei Worte. Theologisch, als ich das dann hörte, dass dieses Predigtthema gewünscht wurde, ahnte mir das Schicksal, das ich als Prediger dort erlebe, weil Basilea, wer Theologie studiert hat und ein bisschen da sehr erfahren kennt, der weiß, dass Basilea tuteu einer der Hammerbegriffe im Theologiestudium ist. Über die Königsherrschaft Gottes oder überhaupt die Herrschaft und das Reich Gottes kann man wirklich lesen bis ins Eschaton, also bis in die Endzeit, bis in das Reich Gottes hinein. Und man wird nicht fertig mit der Literatur, die sich zu diesem Thema findet. Drei kurze Worte. Dein Reich komme. Um es vorweg zu sagen, wer genau aufpasst, wird sich vermutlich anschließen dem, was der frühere Professor für Neues Testament in Heidelberg, Martin Dibelius, zu diesen Worten geschrieben hat, der sagt, dass in diesen drei Worten die Leitbitte des Vaterunsers zu finden sei. Alle anderen Bitten, die danach kommen, die folgenden Bitten, sind eigentlich Konkretisierung dieser Leitbitte. Dein Reich komme, das heißt dann auch, dass darin die Bitte beinhaltet ist und konkret wird, dass der Wille Gottes auf Erden geschehe und nicht Menschenwille. Darin enthalten ist auch dann die Konkretion, dass es Brot für alle geben soll oder dass Vergebung möglich wird und dass Menschen aussteigen aus der sich steigernden Spirale von Gewalt, dass die Faszination des Bösen überwunden wird. Wir werden, wenn wir es noch einmal lesen, sehen, dass tatsächlich mit diesen drei Worten dein Reich komme, sich das ganze Gebet verknüpft in der Konkretion dessen, was diese drei Worte bedeuten können. Das Problem, was aber auch nicht nur Dibelius, sondern auch andere beschrieben hat, ist, dass viele Menschen mit dem Reich Gottes etwas verbinden, was dann tatsächlich erst im Jenseits sich ereignet, am Ende der Zeiten. Und wenn man diesen schönen Begriff Hashamayim, die Himmel, von denen auch in dem Vater unser die Rede ist, denn unser Vater, der ist in den Himmeln, in den Hashamayim, ein Wort, das es in diesem Sinne nur im Plural gibt, warum auch immer. Also dieser Vater, der in den Himmeln ist und dann im Griechischen oft übersetzt mit dem Wort Eschata, wo wir das Wort Eschaton ableiten. Das heißt, wenn etwas ganz zum Ende, an der äußerste Grenze gekommen ist, dann ist dort der Himmel. Eine Übersetzung, die Sinn macht und die auch vom Verständnis des Alten und des Neuen Testamentes, wenn man mal vom Hebräischen guckt und ins Griechische versucht zu übersetzen, Sinn macht. Aber wir haben oft ein Problem im Deutschen, das Wort Reich Gottes dann als etwas Jenseitiges zu verstehen, etwas, was sich im Himmel ereignet oder am Ende ereignet, und müssen dann lernen, darüber nachzudenken, was Eschaton bedeutet. Das Jenseits, so wie wir es verstehen, hat nämlich in unserer deutschen Sprache einen entscheidenden Fehler. Es teilt nämlich die Wirklichkeit in zwei Seiten, jetzt und nachher, oder vom Begriff des Himmels eher auch gesehen, hier und oben. Unser Vater, der du bist im Himmel, irgendwo ganz weit weg, entweder oben und wir sind unten, oder wir sind hier und du bist irgendwo woanders, wo wir dich nachher mal sehen. Das ist etwas, was viele Menschen mit diesen Worten assoziieren. Und damit ist Gott weit weg. Und das Reich, dein Reich komme, also ist es ja noch nicht da. Denken viele. Haben dann vielleicht aber den Lukas-Text, der ein bisschen hier ergänzend genannt werden soll, nicht im Blick. Als nämlich Jesus von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, sagte er in Lukas 17, 20, 21, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Man wird auch nicht sagen, siehe, hier ist es oder da ist es. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Hört, hört. Es ist also schon da. Und an anderen Stellen im Neuen Testament finden wir auch diesen Begriff, dass das Reich Gottes angebrochen ist oder herangekommen. Wie etwas, was man schon sehen kann, wenn man aus dem Fenster guckt. Wie das Geläute, früher war es der Milchmann, heute ist es dann der Eismann, also die Eismänner, gibt ja mehrere, die dann schon mal läuten und damit signalisieren, wir sind da. Wir sind schon da. Aber der Lukas-Text noch deutlicher, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Es ist also schon da. Warum sagt Jesus dann, dein Reich komme, wenn es denn schon da ist? Vielleicht, weil das, was da ist, noch werden muss. Weil da etwas ist, das schon da ist, aber das sich ereignen muss. Das transformiert werden muss. Und damit merken wir spätestens, dass eine Tiefgründigkeit in diese wenigen Worte hineinkommt, die einlädt zu vielen Worten und zu Missverständnissen. Um einmal einige Missverständnisse auch aufzuräumen, die sich mit diesem Reich Gottes verbinden, ist zum Beispiel die Erinnerung daran, dass man mit der Bergpredigt, dass man mit dem Vater Unser, mit der Theologie Jesu nicht Politik betreiben kann. Ich erlebe immer wieder auch dann diese schöne Einladung, doch zur Partei bibeltreuer Christen hinzuzustoßen, die anscheinend Pastoren immer ungefragt auch zugesandt wird. Und ich denke jedes Mal, nein. Ich habe mir das Parteiprogramm angeguckt und ich denke mir, Leute, ihr habt nicht kapiert, man kann mit der Bergpredigt nicht regieren. Das ist eine Haltung, das kann man nicht in Gesetze gießen. Das geht nicht. Das ist eine ethische Forderung und ethische Forderungen sind keine Gesetze. Genauso wie es die Christen in Münster im Mittelalter kapieren mussten, dass dieses Reich Jesu Christi, das sie ausgerufen haben, kein politisches Reich ist und sich nicht in politische Strukturen gießen lässt. In den Gestaltungsfragen menschlichen Zusammenlebens sind theologische Inhalte absolut bedeutsam. Aber sie umzusetzen in eine Art Theokratie, das ist nicht das Reich Gottes. Und die, die es versuchen, werden scheitern wie die in Münster. Jesus sagt in Johannes 18, 36, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Was übrigens die Sache aber nicht leichter macht. Also es ist mitten unter uns, mitten unter euch, aber nicht von dieser Welt. Wir sehen, es wird an der Stelle interessant. Es ist auch kein Reich, das sich materiell ereignet. Römer 14, Vers 17 finden wir den Hinweis, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Gut, was ist es denn dann? Was sagt Paulus von dem, was er verstanden hat? Er sagt dann in diesem Vers nämlich, es ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Das könnte eine Spur werden. Mit Friede und Freude leichter, nein, Gerechtigkeit und Friede leichter, allerdings mit der Freude im Heiligen Geist. Da müssten wir nochmal gucken, ob wir da einen guten Zugang zu haben. Dann nochmal auch der wichtige Hinweis, auch die Demutsbekundung der Theologen. Das Reich Gottes ist kein theologisches Reich. Es wird nicht in Worten vollzogen und in Gedanken erreicht. Man bedenke auch dort einen Ausspruch des Paulus aus dem 1. Korinther 4, Vers 20. Das Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern in Kraft, in Dynamis. Okay, macht die Sache nicht wirklich leichter. Aber um da nochmal weiterzumachen, was es denn auch nicht ist, da gibt es noch das moralische Missverständnis, nämlich, dass sich in einem breiten Strom spätestens ab dem Mittelalter von der katholischen Kirche bis in unsere Gegenwart ein Gedanke unter Christen vollzieht, die Erhöhung der Tugendhaftigkeit sei die Verwirklichung des Reiches Gottes. Bildung und Humanismus als enge Bundesgenossen bei der Evangeliumsverkündigung und mich persönlich als Freikirchler darf ich ja ein bisschen schießen gegen andere Kirchen, ist es natürlich auch herausfordernd zu sehen, in welcher Art und Weise die Weiterführung des Religionsunterrichts in den Kirchen tatsächlich ein kirchliches, theologisches Anliegen ist oder inwieweit tatsächlich Schule an der Stelle sich religionsfrei zeigen und erweisen muss. Ein Thema, über das man lange nachdenken kann, das problematisch ist. Ein Thema, das aber auch von der evangelischen Seite gesehen natürlich dann deutlich wird bei der Frage der Sonntagsheiligung. wo die evangelische Kirche in Deutschland großes Gewicht drauf legt, dass der Sonntag der Tag des Herrn ist. Gleichzeitig aber in anderen Kulturen und Ländern, wie in den USA, was dann nun wahrhaft als eines der frommsten Länder der Welt gilt, es völlig selbstverständlich ist, dass 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag eingekauft werden kann, ohne dass dort die Theologen auf die Idee gekommen wären, dass damit die eigene Identität des Reiches Gottes unter uns fallen würde. Das heißt, wir müssen gucken, wir haben dort eventuell abweichende Einschätzungen und Meinungen, wenn es darum geht, wie das Reich Gottes sich verwirklicht unter uns mit moralisch-theologischen Maßstäben. Vorsichtig sein und auch darauf aufpassen, dass wir, wenn wir zu Vertretern der Moral werden und wir Einfluss nehmen wollen in dieser Gesellschaft auf den Staat, es auch dazu führen kann, dass die Luft dünn wird für genau die kaputten Typen, die Zöllner und Sünder, die Jesus zu erreichen sucht, die er sucht. Als derjenige, der sagt, ich bin nicht gekommen, damit die Gesunden etwas erleben, sondern ich bin gekommen, damit die Kranken einen Arzt erleben. Das heißt, dafür müssen wir auch offen sein, dass das Reich Gottes nicht Menschen ausschließt und unsere Tugendhaftigkeit in allen Ehren dazu führt, dass manche sich gar nicht mehr unter uns wagen aufzuhalten oder hierher trauen. Problematisch ebenfalls ist ein Ansatz, der aus der lutherischen Orthodoxie kommt, nämlich der Unterscheidung des Regnums Gratia, das Reich der Gnade, und das Regnum Potentia, das Reich der Wirklichkeit, der Macht, wie es in unserer Welt zu finden ist. Das heißt, die zwei reiche Lehre Luther, die er auch deutlich macht, es gibt eben diesen einen und diesen anderen Bereich und beide müssen regiert werden, das eine macht Gott, das andere machen dann Fürsten und Herrscher, ist sicherlich eine Herausforderung, eine Deutung seiner Zeit gewesen, aber wo wir aufpassen müssen, dass wir das Reich Gottes dabei in der Art, wie Jesus es predigt und Jesus es benennt, nicht verloren geht. Jetzt habe ich, glaube ich, mehr Fragen und Abgrenzungen gestellt als Antworten gegeben. Schlechthin weiß ich aber auch gar nicht, wie anders das möglich sein soll bei diesem Thema, bei diesen 3 kurzen Worten. Dein Reich komme. Was also deutlich wird, was wir festhalten können, ist zumindest, dass das Reich Gottes, das kommen soll, nach Jesu eigenen Worten, bereits unter uns vorhanden ist. Das heißt, dass wir es nicht vertrösten mögen auf das Eschaton, auf das Ende der Zeiten, sondern dass wir einfach wahrnehmen und verstehen, es ist bereits da. Es ist unter uns und es soll sich in irgendeiner Art erweisen und ereignen und es hat mit Kraft und Energie zu tun, mit Dynamis. Nicht mit Worten, nicht alleine mit Haltung, sondern auch mit Kraft und Energie. Gerechtigkeit wurde aufgerufen. Freude und Friede. Das heißt also, Dinge und Haltungen, die sich ereignen sollen, an denen etwas deutlich wird von dem Reich Gottes in dieser Welt. Stellen wir uns vor, dass davon mehr geschieht. Ich habe mit Erschrecken in diesen Tagen Zeitung gelesen und Fernsehen geguckt. Ich habe mit Erschrecken gelesen, dass die Russen aus Georgien doch nicht den Rückzug machen. Und ich nehme deutlich wahr für mich, dass an dieser Art, wie die Großmächte wieder miteinander umgehen, eine neue Phase des Kalten Krieges droht. Und Zeiten, von denen ich hoffte, dass ich sie nie erleben werde. Ich las in der Zeitung einen schönen Artikel und dann sah ich darunter eine Karikatur. Der Umgang der Großmächte im 21. Jahrhundert oder die Kultur im Umgang der Großmächte im 21. Jahrhundert. Und man sah rechts dann einen mit Keule und links einen mit Keule. Die Politiker waren unschwer zu erkennen als die großen Herrscher der USA und Russlands. Und beide mit ihrer Keule machten und drohten sich. Und ich dachte, es passt. Perfekt. Das ist die Art, wie wir sie erleben, die Herrschaft und die Macht in dieser Welt. Und das ist so unendlich weit weg von Friede und Gerechtigkeit und Freude im Heiligen Geist, dass es schmerzt. Reich Gottes, da muss ich dann schmerzlich von Abschied nehmen, ist also anscheinend zumindest nicht eine Machtzentrale oder ein Herrschaftsbereich, wo ich hoffe, dass Gott endlich kommt und reinschlägt. Ist ja auch eine Hoffnung, die viele Menschen haben. Wenn Gott kommt, dann werden wir sehen, was wir davon haben. Sondern es ist ja bereits mitten unter uns. So wird es jedenfalls deutlich in dem Wort aus dem Lukas-Evangelium. Das heißt, wenn dein Reich komme, von Jesus gebetet wird, muss ich mich fragen, was bedeutet das für mich? Was bete ich denn da? Dein Reich komme. Das schon bereits mitten unter uns ist. Diese Leitbitte, aus der sich alle anderen Dinge ergeben. Wenn die Basileia, die Herrschaft, die Königsherrschaft Gottes kommen soll, dann hat es ja auf jeden Fall etwas damit zu tun, ob ich sie für mich annehme. Ob ich sage, ja, ich bekenne mich zu diesem Reich. Und da sehe ich für mich den Schlüssel, den Weg, um mit diesen drei knappen Worten auch in einer Predigt weiterzukommen, wenn es theologisch auf jeden Fall ausufern würde. Dein Reich komme, heißt also, es stellt mich auch vor die Frage, ob ich mich diesem Reich Gottes in dieser Welt, das sich bereits ereignet, zuordne. Das heißt, ob ich konvertiere, ob ich einen Übertritt vollziehe aus den Regeln und den Herrschaftsgeschichten dieser Welt in das Reich Gottes hinein und die Art und Weise, wie dort Dynamis, Energie, Kraft, Macht sich ereignen soll. Und wie sieht das Reich Gottes dann aus? Wenn ich mich dem Reich Gottes nähern will, dem Reich Jesu Christi. Das Reich Jesu Christi, die Königsherrschaft Jesu Christi ist übrigens der Begriff, der sich im Neuen Testament dann durchsetzt. Das heißt, in der Folge im Neuen Testament wird das Reich, die Basileia, gleichgesetzt mit der Herrschaft Jesu Christi. Das heißt, wenn ich diesen Gedanken mitgehe, werde ich mich Jesus Christus nähern müssen. Und mich Jesus Christus zentral zu nähern, heißt, ich stehe am Kreuz. Ich stehe am Kreuz außerhalb Jerusalems und ich erlebe das Leiden und das Sterben Jesu Christi. Und in diesem Augenblick, wenn ich das wahrnehme und erlebe, dann werde ich eben auch feststellen, was es bedeutet, dass Jesus Fleisch geworden ist. Was es bedeutet, dass Gott inkarniert ist. Das heißt, ins Fleisch gekommen ist. Dass Gott nicht mehr abstrakt ist, nicht mehr weit weg in irgendeinem fremden Reich, das für uns unerreichbar ist, sondern das deutlich wird, mit dem Kommen Jesu Christi ereignet sich das Reich Gottes unter uns, weil Gott in seinem Sohn zu uns kommt. Wer das Reich sucht und verstehen will, der muss zu diesem Jesus Christus. Wer diesen Jesus Christus verstehen will, der muss ans Kreuz. Und unter dem Kreuz werden wir feststellen, dass genau auch dort die letzte Grenze, die alles trennt, nämlich das Diesseits und das Jenseits, der Tod, ein Ende haben wird. Dass die letzte Grenze, die etwas trennt, verloren geht. Und damit etwas ganz und gar im Hier und Jetzt unter uns möglich wird. Da ist eine Tür offen, da ist eine Brücke geschaffen, wo es nicht mehr heißt, wir sind nicht in der Nähe. Wir können ihn nicht erleben, weil Gott so weit weg ist. Sondern spätestens mit Tod und Auferstehung Jesu Christi steht die Frage, wie wir dazu stehen. Ob wir dieses für uns annehmen können. Ob wir verstehen, dass wir durch das Wahrnehmen des Kreuzes und das Hören der Worte Jesu, dass dies für uns geschieht. Kein Betriebsunfall war, sondern sein Tod für uns gilt, damit wir frei werden. Ob wir dazu ein Ja sagen können? Ein Ja zu unserer Rechtfertigung und auch ein Ja zu einer Wiedergeburt, wo etwas Neues in uns entstehen soll. Wenn wir einmal im Neuen Testament lesen, dann werden wir feststellen, dass das Evangelium immer wieder verkündigt wird und dass immer wieder auch deutlich wird, dass Menschen es nicht verstehen. Das ist auch für mich als Theologe und als Prediger eine Herausforderung, wo ich immer wieder staunend davor stehe, dass auch in den Worten des Neuen Testamentes selber auch deutlich gesagt wird, dass es ein Geheimnis gibt, das manche nicht verstehen und auch nicht verstehen sollen oder nicht verstehen können. Wo etwas an Gottes Erkenntnis gefragt wird und abgefragt wird, die zwei Seiten kennt. Dass nämlich zu meiner Erkenntnis, zu meinem Verstehen etwas hinzukommt, an geistlicher Gnade, an geistlicher Öffnung, an Handeln Gottes, der mir die Augen öffnet, das über mein eigenes Verstehen hinausgeht. Vielleicht kann man sich dieser Art von Erkenntnis und Gottes Erkenntnis auch nur nähern, Wenn man ans Alte Testament zurückgeht und dort den Begriff des Erkenntnis sucht mit dem Wort Yada. Und das hebräische Wort für Yada ist etwas, was einen Menschen komplett umhaut. Das ist ein Begriff, der bedeutet, dass ein Mensch, der vorher vielleicht nicht gesehen, nicht verstanden hat, umfassend etwas für sich kapiert hat. Und das kennt ihr ja auch, dass es Situationen gibt, wo es wirklich klick, klick, klirr macht. Und es nicht nur ein Gedanke ist, der in euch sackt, sondern etwas zutiefst in eurer Seele wirklich auch sich umsetzen lässt. Ein Beispiel für mich, wie man diese Art von Erkenntnis, von Yada umsetzen kann, habe ich gesehen vor einigen Monaten bei meiner 5-jährigen Tochter. Normalerweise ist ja Fahrradfahren, Lernen Aufgabe der Väter, die hechelnd ihren Kindern hinterherlaufen und die Mischung finden müssen zwischen ein bisschen Leiten, aber nicht zu viel und dabei aufpassen müssen, eben doch so viel Leitung, dass das Kind nicht umfällt, aber auch so wenig Leitung, dass das Kind selbstständig fahren kann. Eine kitzelige Situation, die dann mitunter auch ein bisschen blutig enden kann. In diesem Fall hatte ich die Gnade, ich durfte zugucken, wie die Mutter ihre 5-jährige Tochter ermutigte zu fahren und hinterherlief. Und auf einmal hatte Enna es umgesetzt. Sie konnte es. Hat dann auch sofort keine Lust mehr gehabt, kam freudestrahlend zurück und sagte, ich kann jetzt Fahrrad fahren. Ein bisschen Übung gehört schon noch dazu. Da kämpfen wir jetzt drum. Aber für mich ist das ein schönes Beispiel für das Wort Yada. Dass nämlich eine Erkenntnis nicht nur im Kopf als Gedanke sich setzt, sondern tatsächlich auch in der Umsetzung sich ereignen kann. Und so und nicht anders kann ich das verstehen, wenn wir von Gottes Erkenntnis reden, wenn wir von der Einsicht reden, dass Jesus Christus für uns gestorben ist. Und dass es etwas zu tun hat mit rechtfertigt zu sein, dass wir wirklich gerechtfertigt sind. Aber es gleichzeitig auch wir eingeladen werden, diesen mysteriösen Begriff der Wiedergeburt zu verstehen und zu erleben, dass etwas Neues entstehen soll. Etwas ganz Neues mit einer neuen Familie, mit dem Geist, der uns helfen soll. Und einer neuen Existenz in Christus. Und dort komme ich dann vielleicht zu dem schwierigsten Punkt der Predigt, wenn wir beten, dein Reich komme. Dem Bischof der Methodisten hat vor nicht allzu langer Zeit jemand, der seine Gemeinde bunt von außen beobachtet hat, gesagt, in ihrem Verein kenne ich keine 100%igen Christen. Höchstens einige 100%ige Schauspieler. Steiler Satz, ne? Hat aber dem guten Mann so gut gefallen, dass er ihn hinterher in einem großen Referat zu diesem Text auch dann nochmal geäußert hat. In ihrem Verein kenne ich keine 100%igen Christen, höchstens einige 100%ige Schauspieler. Und was er dann dazu geschrieben hat, ist, dass er verstanden hat, es geht um die Ganzheit. Es geht darum, dass ich mich in Freiheit und Freiwilligkeit Gott unterordne. Dass ich in meiner Erkenntnis dessen, was es bedeutet, dass Gott Mensch geworden ist und er für mich gestorben ist, in der Erkenntnis dessen, was ich am Kreuz verstehen kann, über Rechtfertigung und Wiedergeburt, dann zu dem Punkt komme, mich unterzuordnen. Es ist nicht mehr mein Reich, es ist dein Reich. Ich glaube, an der Stelle haben wir das Problem. An der Stelle haben wir den Knick und die Probleme, die sich daraus ereignen. Einige Male in den letzten Tagen habe ich mich mit Leuten unterhalten, wo es um die Frage geht, in welcher Art und Weise Seelsorge und Therapie Menschen überhaupt prägen und verändern können. Ein Gedanke, der dabei durchgängig zu finden war, und zwar sowohl unter Therapeuten als auch unter Seelsorgern nachweislich zu lesen, ist, dass man mit Menschen therapeutisch, seelsorgerlich lange Zeit verbringen kann, um am Ende langer Prozesse festzustellen, am Ende machen sie doch, was sie wollen. Ein Frust, den Therapeuten und Seelsorger gemeinsam teilen. Dass man sich Stunden, Tage, Wochen hingibt, weil man ein Bild, eine Vision für einen Menschen hat in einem Therapieprozess, das heißt ein Prozess, in dem etwas heilen kann und heilen soll. Und das hat immer etwas mit Umdeutung zu tun, mit neuer Sichtweise in das eigene Leben. Und am Ende Menschen, die alles gehört, alles gesehen, auch denen alles erzählt, mit denen man alles durchgearbeitet hat, dann auf eine ganz fatale Art und Weise, klack, wieder zu ihrer ursprünglichen Lebenswirklichkeit zurückkehren. Ich fand das erschreckend, weil ich das für mich und meine eigene Arbeit weitestgehend unterschreiben würde. Wenn ich überlege, wie viele hunderte von Stunden ich seelsorgerlich verbracht habe mit Menschen und was am Ende bei Veränderungsprozessen wirklich stehen geblieben ist und wie viele Leute auch wieder einfach zurückgefallen sind in genau das alte Ich, als hätte man keine Zeit miteinander verbracht, ist erschreckend, ernüchternd und frustrierend. Die Therapeuten haben an der Stelle in der Regel den Vorteil, dass sie sich pro Stunde bezahlen lassen. Und wenn sich nichts verändert hat, dann doch zumindest das Einkommen, das messbar ist im therapeutischen Prozess. Und es gibt auch Therapeuten, die ganz nüchtern sagen, wer es macht, um Menschen zu verändern, sollte es sein lassen. Wer es macht, um Geld zu verdienen auf eine vernünftige, gute Art und Weise, sollte es tun. Aber es ist genau ein Problem, dass wirklich auch in diesen Fragen, wo Menschen sich verändern wollen oder verändern sollen, immer wieder festzustellen ist, dass letztlich die Frage ist, ob Menschen nicht doch zu ihrem ursprünglichen Lebensskript zurückkommen und zurückrudern, als sei nichts gewesen. Am letzten Punkt ist jeder sich selbst der Bestimmer. Es mag neue Variationen geben. Es mag mehr Erkenntnis geben. Man mag jetzt auch ein bisschen christlich sozialisiert sein und Erkenntnisse auch in diesem Bereich gewonnen haben. Aber wenn wir einmal genau hingucken, werden wir vermutlich sagen müssen, dass dieser Satz des bösen Menschen, der keine hundertprozentigen Christen sieht, einen Kern an Wahrheit in sich trägt. Weil diese hundertprozentigen Christen wären dadurch zu erkennen, dass sie, wenn sie das Gebet beten, dein Reich komme, sich auch diesem Herrschaftsanspruch, diesem Machtanspruch ganz und gar unterordnen und sich unterstellen. Ein Machtanspruch, der auch etwas mit Macht zu tun hat, mit Dynamis, dem kräftigsten Begriff von Energie und Kraft, der im Neuen Testament zu finden ist. Und dass wir eben nicht theologisieren, moralisieren oder andere Dinge machen, mit denen wir das Evangelium Jesu Christi kleinkriegen. Perfekt. Sondern wirklich sagen, es geht um Macht, es geht um Veränderung. Und sie ist gut für mich. Sie ist nicht schlecht für mich. So wie viele Therapeuten für ihre Klienten ein heiles, volles, gesundes, rundes Bild sehen, was an Potenzial in einem Menschen schlummern kann, wenn sie es umdeuten und sich dem auch diesem Weg auch hingeben. So hat Gott auch ein Bild für unser Leben, wo etwas umgedeutet wird, wo etwas in der Art und Weise gesehen wird, wie Gott uns sieht. Dein Reich komme. Ich gehe den Weg. Ich ordne mich unter. Und am schönsten, um auch was Positives zu sagen an der Stelle, am schönsten ist es dann, wenn man 18 Jahre seelsorgerlicher Arbeit überblickt, inmitten des Meeres von nicht vorgeschehenen Veränderungen, als wie ein Ozean, die Inseln zu entdecken, an denen sich beschreiben lässt, was passieren konnte, weil Menschen tatsächlich gesagt haben, nicht mehr ich. Ich gehe einen neuen Weg. Ein Weg, in dem eine andere Struktur Raum und Dynamis kriegen soll, als denn ich in meinem bisherigen Leben. Und ich kenne selber Beispiele, über die ich mich sehr freue, wo Menschen sich in einer Art und Weise so nachhaltig verändert haben, dass es einfach eine Wonne ist, ein Glück, eine Freude, dahin zu kommen, wo etwas rund und ganz geworden ist. Aber nochmal, das geht nur, wenn wir an dieser Stelle bereit sind, in Freiheit zu sagen, nicht mehr ich, sondern er. Ich gebe ihm die Macht. Ich gebe ihm die Macht und ich ordne mich seiner Kraft unter, weil ich darauf vertraue, dass er Gutes für mich im Sinn hat. Dass seine Macht und seine Herrschaft in meinem Leben besser sind, als das, wozu ich fähig bin. Dass bei mir eben keine Gerechtigkeit und kein Frieden entsteht. Dass bei mir dann doch Wege auseinandergehen, Menschen sich trennen und nicht sich finden. Und wir, diejenigen sind, die entscheiden. An dieser Stelle mache ich Schluss. Das Thema ist bei weitem nicht zu Ende. Die Predigt könnte noch stundenlang weitergehen. Dem Zuhören würde dies aber nicht gut tun. Mein Wunsch und mein Gebet, möge beim nächsten Mal, wenn ihr das Vaterunser betet, etwas in euch geschehen bei diesen drei kurzen, knappen, dürren Worten. Möge es euch durch Mark und Bein gehen, zum Segen und mit Dynamis. Amen. Ich bete mit uns. Herr Jesus Christus, diese knappen Worte in dem Gebet, das du uns gelehrt hast, erlebe ich als tiefe Herausforderung und auch als einen Stachel, der deutlich macht, dass eine Antwort von mir das Wichtige und das Richtige ist zu diesen knappen Worten. Und die Frage, ob ich dazu bereit bin. Herr Jesus Christus, diese knappen Worte machen aber auch deutlich, welchen Schatz und welche Chance die Gemeinde hat, in die du uns hineingerufen hast. Und dafür möchte ich dir danken, dass die Ekklesia, diese Gemeinschaft der von dir herausgerufenen, der Ort ist, wo ich lernen kann, lernen muss, manchmal Freudiges, manchmal auch Schmerzhaftes erlebe, das notwendig ist, damit ich dich erlebe und sehe als den Herrn meines Lebens. Und ich bitte dich darum, Herr, dass du uns die Stellen aufzeigst in unserem Leben, wo wir aus was für Motiven auch immer falsch abgebogen sind und uns wieder neu machen auf den Weg zu deinem Kreuz. Und dort auch erleben, Herr, dass du den Weg der Machtlosigkeit und der Machtentäußerung gegangen bist, dass du uns nichts Böses machen willst, sondern dass du gute Gedanken für unser Leben hast, dass unser Leben zu Friede wird, Gerechtigkeit wird und mit Freude zu tun hat im Heiligen Geist. Und ich möchte danken, Herr, dafür, dass, wenn wir das verstanden haben, wir zu einem Teil deines Reiches werden in dieser Welt. Amen. Lasst uns gemeinsam singen.
nun zu den Ansagen, zu den Nachrichten in der Gemeinde und zuerst die Geburtstage in dieser Woche. Heute hat Anne Renger Geburtstag, die ist aber, glaube ich, heute jetzt hier nicht. Also kann man ihr jetzt auch nicht sofort gratulieren, aber es gibt ja andere Möglichkeiten. Und dann hat noch Emil Koglin Geburtstag am 24., also in 2 Tagen. Es gibt einige Veranstaltungen in der kommenden Woche. Das ist einmal die Gebetszeit von Montag bis Freitag von 9 bis 9.15 Uhr nebenan im Raum der Stille. Wer Zeit hat und gerne beten möchte, ist dazu herzlich eingeladen. Dann findet morgen Nachmittag um 15 Uhr die Seniorengruppe statt, Ü55. Und morgen Abend findet nicht der Männerabend statt. Ich denke mal, wegen der Sommerpause fällt der aus. Okay, also dann schon mal vormerken, eine Woche später gibt es dann den Männerabend. Und am Freitag gibt es die Kinderkrabbelgruppe von 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr. Also die kleinen Kinder dürfen da dann kommen. Bevor wir zum Büchertisch kommen, gibt es noch ein paar andere Ansagen. Und zwar gibt es nächsten Sonntag den Schulanfangsgottesdienst, dann sind die Ferien zu Ende. Es gibt 4 Kinder in unserer Gemeinde, die werden eingeschult. Und für alle anderen findet natürlich auch die Schule, geht die Schule wieder los oder der Kindergarten. Und das soll eben ein besonderer Gottesdienst sein, gerade für die Kinder. Und dann als Vorschau gibt es noch einen besonderen Gottesdienst, der etwas andere Gottesdienst, 2 Wochen später, also von heute in 3 Wochen, da soll es um den Film Wie im Himmel gehen. Also da könnt ihr schon mal herzlich zu einladen. Es wird, soweit ich weiß, auch noch Werbematerial dazu geben. Und dann möchte Volker dazu nichts wahrscheinlich sagen, aber zur Gemeindefreizeit.
Ja, also zu dem Gottesdienst am 14. bin ich gespannt, wie die Predigt sein wird. Da habe ich überhaupt keine Idee. Und lasst euch überraschen. Also ich werde mich noch überraschen lassen müssen, aber solche Herausforderungen finde ich herrlich. Zur Gemeindefreizeit. Wir haben 40 Plätze reserviert, die 40 Plätze sind voll. Und jetzt sind wir in der Möglichkeit, noch Plätze nachzumelden. Das heißt, wer mit ins Oderland-Camp möchte, wer einfach mal erleben möchte, wie man unter sehr rustikalen Bedingungen, die sehr einfach, wir haben sogar das böse Wort ostig gehört, sind, der möge, es hat auch jemand gesagt, der auch aus den ehemaligen Bundesländern, also neuen Bundesländern kommt. Also wer das einmal erleben möchte im Oderland-Camp, kann dabei sein. Das ist von Freitag bis Sonntag, Freitagabend bis Sonntagmittag, und zwar 19. bis 21. Das Thema wird sein, ich will leben. Wir werden an 2 Blöcken Kinderbetreuung haben, wo wir inhaltlich dann auch arbeiten werden. Es wird ein Bibliodrama geben zur Auferweckung der Tochter des Jairus, inklusive der Geschichte mit der blutflüssigen Frau. Es wird einen gemeinsamen Gottesdienst geben, den wir gestalten nach dem Motto 1. Korinther 14, Vers 26. So oft ihr aber zusammenkommt, so bringe ein jeder etwas. Und wir werden es so machen, wie es die Brüdertradition kennt. Es gibt keine Leitung, sondern gemeinsam werden wir diesen Gottesdienst erleben mit der Einladung, dass jeder etwas mitbringt, einbringt an Lied, an Text, an Gebet, an Predigt, was auch immer. Und wer sich anmelden will, kann dies tun per E-Mail, mündlich oder telefonisch bei mir. Die Kosten für Erwachsene sind 60 Euro, die Kosten für Kinder bis 17 Jahre sind 40 Euro, Kinder bis 10 sind 20 Euro und Kinder unter 3, unter 4, also bis einschließlich 3 Jahre, sind kostenfrei. Herzliche Einladung, das wird, glaube ich, schön. Wir haben noch ein paar nette Ideen und schon die Vorbereitung hat viel Spaß gemacht.
Ja, eine Ergänzung vielleicht noch dazu. Draußen hängt eine Liste, wo man sich eintragen kann, wer eine Mitfahrgelegenheit sucht oder eine anbietet. Es gibt ja auch Leute ohne Auto, aber es ist ganz schlau, mit dem Auto dahin zu fahren. Also da kann man sich dann noch eintragen und das dann koordinieren. Beteiligt am Gottesdienst waren am Klavier Carsten Henkel. Die Predigt hat Volker Tepp gehalten und mein Name ist Mirjam Ekelmann. Und jetzt kann ich euch noch einladen, den Gottesdienst ausklingen zu lassen im Raum der Stille, also da hinten der Raum. Wer das noch möchte, kann das dort tun. Und ich kann euch einladen zum Mittagessen und zum Kaffee trinken und was es sonst so gibt. Ich denke mal, wir werden hier drinnen essen, nicht draußen. Aber man kann ja dann auch rausgehen, falls es dann nicht, mal gerade nicht regnet. Also bleibt noch hier, lauft nicht sofort nach Hause. Es gibt noch was zu essen und man kann sich noch nett unterhalten. Ja, der Gottesdienst geht seinem Ende entgegen. Wir singen jetzt noch gemeinsam ein Segenslied und dann werden wir uns noch gemeinsam unter den Segen Gottes stellen und steht schon mal dazu auf.
Und Herr Jesus Christus, ich bitte dich darum, dass du in der nächsten Woche uns begegnest, mit der Liebe, die du für uns hast, dass wir dich erfahren als den, der uns sieht, uns wahrnimmt, dass wir deine Hand erkennen, die uns entgegenkommt, dass wir deine Hand sehen, Herr, die uns schützt und schützen will, deine Hand sehen, Herr, die uns trägt und auch weiter tragen will, deine Hand sehen, Herr, die uns einlädt, etwas Gutes zu erleben, wo wir dir begegnen und uns dir unterordnen und unser Leben dadurch wächst und reich werden kann. Danke für deine Barmherzigkeit, danke für deine Sanftheit, mit der du auf uns wartest und uns begegnen willst. Und so öffne uns die Augen und die Sinne für deinen Segen, für deine Kraft, für die Energie, die in dieser Welt bereits ist und von der du möchtest, dass wir sie kennenlernen und staunen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Sinne und unsere Herzen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Nehmt noch einmal Platz, wir hören noch ein Musikstück und dann die Einladung zu Tee, Kaffee und Suppe.